Ja, Herr Buchholz, herzlichen Dank für diese Einführung in die komplexe Materie. Sie haben in Ihrem Vortrag ja wesentlich auf somatische Gentherapiemöglichkeiten angesprochen. Wir sollten natürlich auch die Möglichkeiten der Keimbahntherapie auch noch ansprechen. Dafür besteht dann jetzt gleich auch noch Gelegenheit. Also Ihnen nochmal herzlichen Dank und dann darf ich die Diskutanten nach vorne bitten. Ich will kurz was zum zeitlichen Rahmen sagen. Der ist uns nämlich vorgegeben. Zunächst haben wir also unsere kleine Diskussionsrunde. Ich werde zunächst mal eine Frage an jeden stellen. Dann werden wir untereinander noch ein bisschen uns austauschen. Und dann dachte ich aber doch, dass wir 25 Minuten wirklich Zeit uns nehmen, um mit Ihnen auch Fragen zu besprechen. Denn das sind auch doch wesentliche Facetten. Wir machen diese Veranstaltung ja im Wesentlichen nicht, um uns als Wissenschaftler selbst zu bespiegeln, sondern im Grunde genommen, um die Bevölkerung mitzunehmen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man auf Fragen antworten muss. Gegen 7:45 ist es dann zu Ende und klingt mit einem Empfang im Foyer aus. Jetzt fangen wir aber mal an, erstmal mit der Diskussion. Ja, ich fange mal an mit Ihnen, Frau Schneider. Die Gentherapie lässt sich ja in zwei Arme sozusagen teilen. Der erste wäre die somatische Gentherapie, da haben wir eben was von gehört, und dann die Keimbahntherapie. Wenn wir uns nachher vielleicht auch wesentlich mit der Keimbahntherapie unterhalten, würde ich doch gerade an Sie gerne mal die Frage richten, gibt es eigentlich irgendein Gegenargument gegen somatische Gentherapie? Dann hätten wir das Thema vielleicht dann schon bald abgehakt. Also gibt es aus Ihrer Sicht grundsätzlich etwas, was gegen eine somatische Gentherapie spricht?
Also ich fühle mich in vielem eigentlich an die Debatte in den 70er, 80er Jahren erinnert. Damals ist ja sehr große Hoffnung in die Gentherapie gesetzt worden. Und wir haben aber dann leider erlebt, dass, so wie Sie auch schon gesagt haben, dass man zu früh zu viel versprochen hat und dann sehr schnell voreilig klinische Versuche gestartet hat. Und es kam dann auch zu Todesfällen. Der spektakulärste war wohl in den USA Jesse Gelsinger, ein junger Patient, der gestorben ist und dem es eigentlich vorher gut ging. Also das war jetzt nicht ein sterbenskranker Patient. Und meine Befürchtung ist, dass es eigentlich jetzt wieder ähnlich läuft, dass es einen großen Hype gibt um CRISPR-Cas und dass man auch so eine duale Aufteilung macht, dass man sagt, somatische Gentherapie kann man eigentlich nichts gegen haben, Keimbahntherapie ist problematischer. Ich glaube, dass wir über die Risiken der Gentherapie weiter auch nachdenken müssen. Es gibt, glaube ich, viele, viele technische Probleme dabei. Und mir scheint das auch bei allem, was wir inzwischen wissen über die Komplexität des Genoms und der Gene, eigentlich eher auch ein Rückfall in so ein vereinfachtes Modell von genetischem Determinismus zu sein. Wenn man jetzt einfach so sagt, da gibt es so ein Gen, hier wurde ja auch ein paar Mal schon diese Metapher von Buchstaben und Texten genannt, dass man da einfach quasi einen Fehler, ein falsches Wort austauscht. Aber wir wissen erstens noch nicht genau, wie kann man das tatsächlich sicher transportieren in die Zelle? Wie sieht es aus mit Immunmechanismen, Immunreaktionen, die man auch hervorruft? Schließlich ist diese Fähre, also diese CRISPR-Cas-Fähre, ist ja auch aus Streptokokken entstanden. Das kann Immunreaktionen verstärken. Dann ist es eine Frage der Effizienz und eine Frage der Präzision. Also ich glaube, auch bei der somatischen Gentherapie gibt es viele, viele Fragen, die vielleicht nicht so kategorisch grundsätzlich sind wie bei der Keimbahntherapie, aber wo man trotzdem davor warnen sollte, jetzt ganz schnell in die Klinik zu gehen.
Kleiner Kommentar, weil das ja in Hannover auch ein Thema ist, was hier diskutiert wird, weil in der Kinderklinik ja auch gentherapeutische Ansätze gefahren worden sind, ja, ja. Die dann zum Teil nach München transferiert wurden. Es ist natürlich ein uralter Grundsatz, dass wo immer Medikamente eingesetzt werden, auch Nebenwirkungen eintreten können. Der Vorteil bei der somatischen Gentherapie auch in der Diskussion ist natürlich, dass es sich zunächst mal dann nur auf einen Menschen konzentriert und das andere wäre dann natürlich bei der Keimbahntherapie eine Möglichkeit, dass man vielleicht dann sogar in Generationenfolgen eintritt. Herr Taupitz, ich habe an Sie eine Frage. Vor 3 Tagen hat Herr Müller-Jung in der FAZ unter der Überschrift Neue Menschen, na klar, über Empfehlungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften und der Nationalen Medizinakademie der USA berichtet. Und er führt Folgendes aus in diesem Artikel, ich zitiere das, In einem Bericht der beiden Akademien zum Einsatz neuer Gentechnikmethoden wie CRISPR-Cas wird das Tabu der Keimbahntherapie elegant, aber eben auch endgültig beseitigt. Genetische Manipulationen von Embryonen und damit aller nachfolgenden Generationen sollen demnach unter bestimmten Prämissen möglich sein. Wie stehen Sie dazu?
Also zunächst müssen wir hier in Deutschland Entwarnung geben, denn unser deutsches Embryonenschutzgesetz verbietet Keimbahninterventionen, die Auswirkungen auf tatsächlich geborene Menschen haben. Das Embryonenschutzgesetz, das übrigens 27 Jahre alt ist, also von 1990 ist, da kann man sich auch fragen, ob das noch up-to-date ist, aber dieses Embryonenschutzgesetz erlaubt Keimbahninterventionen nur, wenn sie sich in vitro Versuche beschränken, also auf Versuche, die nicht auf einen geborenen Menschen Auswirkungen haben. Der Gesetzgeber hat das damals in weiser Voraussicht so geregelt, weil er gesagt hat, das ist alles noch zu ungenau. Man kann noch nicht so präzise in das menschliche Genom, in die Keimbahn hinein manipulieren, verändern, reparieren, dass die Auswirkungen für die dann geborenen Menschen hinreichend sicher prognostizierbar sind. Man hat also mit anderen Worten gesagt, es sind unverantwortliche Menschenversuche, nämlich unverantwortliche Versuche mit den Menschen, die nach diesem Eingriff in die Keimbahn geboren werden. Auch heute sind wir noch so weit, dass die Verfahren noch viel zu ungenau sind, sodass auch weltweit niemand dafür plädiert, dass es jetzt mit geborenen, also dann zur Geburt geführten Menschen probiert werden soll. Also ich glaube, da sind sich alle verantwortlichen Wissenschaftler einig. Nur, wir müssen natürlich auch als Juristen, auch als Ethiker, als Politologen ein wenig in die Zukunft blicken, damit nicht immer wieder der Vorwurf erhoben wird, die Juristerei, der Gesetzgeber, die Ethik hinkt der naturwissenschaftlichen Entwicklung hinterher, sondern man muss in die Zukunft blicken und man muss sich fragen, was ist eigentlich, wenn diese neuen medizinischen, naturwissenschaftlichen Methoden tatsächlich hinreichend sicher sind? Und wenn ich sage hinreichend sicher, dann kommt das genau zu dem Problem, das Frau Schneider eben thematisiert hat und was Herr Bartram auch eben angesprochen hat. Bei vielen medizinischen Maßnahmen ist der segensreiche Nutzen zu beachten, aber sind natürlich auch die Nebenwirkungen zu berücksichtigen. Und hier einen angemessenen Ausgleich zu finden, das ist schon beim geborenen Menschen, der für sich selbst eine Entscheidung treffen kann und sagen kann, ich möchte das Risiko eingehen, damit ich von dieser Krankheit geheilt werde, hoffentlich geheilt werde. Das ist natürlich noch viel problematischer, wenn es um zukünftige Kinder geht, um zukünftige Generationen, die man eben nicht selbst fragen kann, die nicht für sich selbst eine Entscheidung treffen kann. Und das große Problem, dass ein Eingriff in die Keimbahn von noch nicht erzeugten, noch nicht geborenen Menschen natürlich wahrscheinlich noch viel weniger prognostizierbar ist, was er für Auswirkungen auf das später geborene Individuum hat. Also ich sage einmal, das wird noch lange dauern, bis man wirklich verantwortlich Versuche vornehmen kann, die dann später in geborenen Kindern enden. Aber für diese Situation müssen wir vordenken. Und der Gesetzgeber und die Gesellschaft muss heute schon darüber nachdenken, unter der Prämisse, wenn es denn einmal sicher ist, welche Eingriffe in die menschliche Keimbahn sollten wir dann erlauben? Schwere Erbkrankheiten beseitigen, leichte Erbkrankheiten, Erbkrankheiten, die mit einer Diät oder sonst wie in den Griff zu bekommen sind. Und wie ist es dann mit der Schreckensvision vom Designerbaby, die blonden Haare, die blauen Augen, was dann immer wieder in die Diskussion kommt? Wie weit will man da also gehen? Also ich will das jetzt nur zunächst mal ansprechen. Darüber muss man diskutieren.
Mhm. Herr Buchholz, noch mal zu Ihnen auch. Wenn man sich über die Keimbahntherapie unterhält, dann taucht ja die Frage auf, warum überhaupt Keimbahntherapie? Wenn man nicht an das Enhancement denkt, was jetzt gerade Herr Taubitz angesprochen hat, dass ich da etwas Neues reinbringen will, dann ist das halt ein veränderter Mensch. Das wird ja im Moment weltweit von keinem vernünftigen Menschen proklamiert. Aber nehmen wir mal also an eine Keimbahntherapie mit dem Gedanken, dieses dann aus der Familie zu eliminieren. Wir haben ja heute schon die Pränataldiagnostik. Wir haben heute schon die PED, wo man im Vorfeld sozusagen dann gucken kann, ob eine solche Disposition vorliegt. Und wenn man es genau betrachtet, wenn jetzt so ein Kind mit einer solchen Erbkrankheit zur Welt kommt, dann könnte man es ja auch mit CRISPR-Cas ganz normal einer Gentherapie, einer somatischen Gentherapie zuführen, die ja ethisch weniger umstritten ist. Das heißt also, warum eigentlich überhaupt Keimbahntherapie?
Ja, da gibt es verschiedene, es ist sehr, sehr komplex, das ganze Gebiet natürlich wieder. Es gibt verschiedene Argumente, die man da anführen kann. So vielleicht das stärkste Argument ist, dass es natürlich auch Erbkrankheiten gibt, die dann von der Mutter und vom Vater getragen werden, sodass sie zum Beispiel gar kein Kind bekommen könnten. Da gibt es keinen anderen Ausweg. Kann man immer sagen, sollen halt adoptieren, können ja auch ein Kind adoptieren, ist ja auch richtig, aber es gibt natürlich trotzdem sehr viele Menschen, die natürlich vielleicht auch ihr eigenes Kind zur Welt bringen wollen. Und das wäre jetzt ein Extremfall. Es gibt aber auch viele andere Aspekte. So haben wir ja über die monogenetischen Erkrankungen gesprochen. Es gibt aber auch polygenetische Erkrankungen. Da wäre das natürlich dann zum Beispiel nicht genug, hinterher eine Mutation vielleicht zu reparieren. Das sind so Argumente, die man da vielleicht anführen kann, die dafür sprechen könnten, dass man sagt, man möchte das tun. Aber ich bin mit allen anderen, wir sind davon noch sehr weit entfernt, dass man das darüber. Aber es ist gut, frühzeitig darüber nachzudenken. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es ist eine gesellschaftliche Sache, zu sagen dann, was will man erlauben und was möchte man auf jeden Fall nicht.
Wir wollen ja jetzt auch untereinander. Ich möchte zwei Argumente dagegen setzen. Erstens, ganz platt formuliert, vorbeugen ist besser als heilen. Warum denn erst abwarten, bis der Defekt sich dann manifestiert hat bei einem Kind und dann mit den großen Problemen, man muss in alle Zellen des dann geborenen Kindes hineinwirken, aber in vielen Fällen, ne? Also man muss in alle Zellen, in sehr viele Zellen jedenfalls, hinein manipulieren, hineinwirken, um diese Nachteile auszugleichen oder zu beseitigen. Wenn man in der Samenzelle ist es wohl schwierig, aber in der Eizelle, in einer einzigen Zelle einen Schnitt und eine Reparatur machen kann und dann auf diesem Wege dafür sorgen kann, hinreichend sicher dafür sorgen kann, dass dieser genetische Defekt und auch keine anderen Nebenwirkungen bei dem Kind dann eben nicht da sind, ist das doch besser. Und wenn Sie gesagt haben, PID und Pränataldiagnostik, ja, dann sagen Sie implizit, es ist wahrscheinlich nicht Ihre Auffassung, aber implizit haben Sie damit gesagt, es ist doch besser, einen Embryo zu identifizieren, der einen genetischen Defekt hat, dass man ihn dann wegwirft, dass man ihn tötet, als dass man, und das wäre meine Position, im Vorhinein einen Embryo schafft, der diesen Defekt gar nicht hat, sodass man ihn nicht wegwerfen muss, ihn nicht töten muss.
Also da würde ich gerne gleich entgegnen, weil also das macht jetzt meines Erachtens wissenschafts- und technisch gesehen, argumentieren Sie da meines Erachtens unlauter. Also Sie haben sich damals ja auch sehr für die Zulassung der PID eingesetzt. Ich bin da durchaus dagegen gewesen, sehe das auch immer noch kritisch. Aber ich muss sagen, also wenn man jetzt behauptet, mit Genome-Editing in der Keimbahn würde man das Zerstören von Embryonen durch PID verhindern, dann ist es, tut mir leid, das ist eine Lüge, das ist Fake News, weil natürlich ist auch die Keimbahntherapie damit verbunden, dass man erstmal sehr viele Embryonen produzieren muss, selbst wenn Sie das Genome-Editing bei den Eizellen machen. Sie brauchen viele Eizellen, Sie müssen die befruchten. Wir haben in Deutschland eine Baby-Take-Home-Rate bei der IVF von 15%, selbst wenn wir mal annehmen, es wären 20% wie in anderen Ländern, wo man vielleicht mehr Mehrlingsschwangerschaften in Kauf nimmt. Wenn man davon ausgeht, dass die Effizienzrate nur 20% ist, dann haben wir 20 mal 20, dann haben wir 4% Effizienzrate letztendlich. Das heißt, eine Frau muss rechnerisch gesehen, muss 100 Embryonen erzeugt werden und sie muss 25 IVF-Zyklen durchlaufen, um zu garantieren, dass sie ein gesundes Baby kriegt. Also wenn man da behauptet, das sei effizient und man würde Embryonenverbrauch umgehen und sowas alles, dann ist das einfach falsch. Also das ist meines Erachtens technisch nicht korrekt und ich sehe gerade bei jetzt dieser Diskussion um Keimbahntherapie, bei der Stellungnahme, die jetzt diese Woche herausgekommen ist von der National Academy of Science, dass man plötzlich so ein Shift macht im Diskurs. Man spricht nicht mehr von diesem Gegensatz somatische Therapie versus Keimbahntherapie, sondern man spricht Therapie, Prävention, Enhancement, also man macht so eine neue Schere auf und sagt, also beides kann genutzt werden für Therapie oder für Enhancement und man spricht sich für die Therapie und für die Prävention aus und gegen das Enhancement, sagt aber auch gleichzeitig, diese Grenze zu ziehen sei unheimlich schwierig. Und da denke ich, da bricht jetzt was eigentlich auch an würde ich mal sagen, Grundkonsens unter Wissenschaftlern, von dem ich bisher ausgegangen war, dass es diesen Grundkonsens gegeben hat.
Also wir sollten uns, denke ich, nicht wechselseitig die Lauterkeit absprechen. Also Fake News assoziiere ich mit Donald Trump. Und das möchte ich hier eigentlich nicht so gerne haben. Genauso könnte wir sagen, natürlich sind Sie keine Gynäkologen. Die Zahlen zur Erfolgsrate der IVF ist
dafür dramatisch. Dafür gibt es ja ein IVF-Register.
Ja, da gibt es eben dramatisch andere Zahlen. Und da ich als Humangenetiker täglich damit zu tun habe, sind mir die Zahlen durchaus geläufig. Aber wir wollen ja nicht uns gegenseitig Vorwürfe machen, sondern Möglichkeiten haben, verschiedene Standpunkte darzustellen. Und ich würde dann doch noch mal fragen wollen, wenn Sie sagen, also Keimbahntherapie nicht. Sie hatten ja auch schon Schwierigkeiten bei der somatischen Gentherapie. Würde das eigentlich sich auf einerseits die klinische Anwendung beziehen? Die Frage, die aber auftaucht, ist natürlich, soll man über das Gebiet gar nicht mehr forschen dürfen? Denn wenn wir das machen würden, wir forschen gar nicht mehr daran, dann kann man das ja ganz sein lassen. Dann werden wir das nie in die Anwendung bringen können, beziehungsweise da sich wahrscheinlich nicht an Deutschland die Welt orientiert, wird es eben woanders passieren. Wie, Herr Buchholz, würden Sie das sehen? Sie sind ja Forscherpremier, Sie sind ja nicht der Kliniker. Wie schätzen Sie diese Situation ein?
Also da ist die meine Meinung ganz klar. Also natürlich könnte man jetzt sagen, man stoppt die Forschung, man stoppt die Forschungsgelder für solche Sachen auch. Damit könnte man das natürlich unterbinden. Aber ich gebe Ihnen da völlig recht. Es gibt natürlich andere Gesellschaften, die das ganz anders sehen. Und da wird es dann auf jeden Fall gemacht. Das wird man auch kaum verhindern können, denke ich mal, weil es in anderen Gesellschaften auch sehr viel unkritischer gesehen wird. Und da ist natürlich dann, man kann vielleicht sagen, okay, das braucht man auch nicht vielleicht, wir leben ja auch so jetzt ganz gut. Aber ich glaube, man muss da einfach, man braucht ja nur an andere Entwicklungen, Fortschritt denken. Wenn man da ins Hintertreffen gerät dadurch, dann ist man als Gesellschaft, irgendwann wird man da abgehängt. Ich glaube, das muss man ganz klar so sagen.
Herr Taufitz, Sie kommen gleich. Ich wollte vielleicht noch ergänzend dazu. Sie fragen als Jurist, Keimbahntherapie zu erforschen, ist doch meines Erachtens im Moment auch unter Forschungsgesichtspunkten in Deutschland nicht gestattet. Oder täusche ich mich da?
Doch. Also ich habe es vorhin schon ganz kurz angesprochen. Das Embryonenschutzgesetz verbietet Keimbahneingriffe, wenn sie sich auf einen später geborenen Menschen auswirken. Wenn es rein im Labor verbleibt, also Keimzellen untersucht werden, ein Eingriff in eine Keimzelle, also in eine Samen-Eizelle beispielsweise stattfindet im Labor und diese Eizelle nicht zur Befruchtung verwendet wird und damit kein Embryo entsteht aus dieser manipulierten, veränderten Keimzelle, dann ist das erlaubt. Und ein zweiter Punkt, einige von Ihnen wissen vielleicht, dass die Chinesen in zwei Versuchen schon mit menschlichen Embryonen gearbeitet haben. Da sträuben sich uns natürlich zunächst mal die Nackenhaare und das ist vermeintlich vom deutschen Embryonenschutzgesetz auch verboten. Aber die haben Embryonen verwendet, die nicht lebensfähig waren. Also nicht mal zur Nidation, also zur Einnistung im Mutterleib fähig waren. Und es ist unter deutschen Juristen sehr umstritten, inwieweit diese Versuche nicht auch in Deutschland erlaubt waren, weil das Embryonenschutzgesetz, unser deutsches strenges Gesetz, eben keine Embryonen in seinen Schutzbereich aufnimmt, die nicht lebensfähig sind. Und die Diskussion dreht sich darum, wie lange müssen sie denn lebensfähig sein? Müssen sie 14 Tage lebensfähig sein oder länger? Also das ist eine offene Diskussion in Deutschland. Deswegen gibt es Grauzonen im deutschen Recht. Und jedenfalls, wenn es rein im Labor verbleibt, ist es nicht verboten. Also Grundlagenforschung ist erlaubt. Aber wenn ich noch zu dem, was Herr Buchholz gesagt hat und was Sie gefragt haben, eine Bemerkung machen darf. Es besteht natürlich nicht nur die Gefahr, dass wir hier in Deutschland von der wissenschaftlichen Forschung weltweit abgeschnitten werden, wenn unsere Forscher keine Forschung betreiben dürfen auf diesem Gebiet, sondern wir verlieren auch unsere Stimme im internationalen Diskurs. Die internationalen Stellungnahmen, also von der American Academy of Sciences und so weiter, die jetzt gerade herausgekommen sind, und andere Publikationen, es ist ganz bezeichnend, dass wir als deutsche Forscher, Wissenschaftler, Juristen an diesen Diskussionen nicht beteiligt sind. Das sind nicht nur Stellungnahmen von Amerikanern, die unter sich dann eine Stellungnahme erarbeitet haben, sondern das sind Stellungnahmen, in denen sehr aus vielen Ländern Forscher und Wissenschaftler beteiligt waren, ihre Stimme erhoben haben, eingebracht haben. Und es wurde immer wieder gesagt, ja, ihr in Deutschland, ihr habt ja das Embryonenschutzgesetz, ihr dürft ja sowieso alles sowas nicht machen, also seid ihr mal, das ist jetzt der Duktus, ne, seid ihr mal stille. Also wir verlieren auch unseren Einfluss auf die internationale ethische Diskussion und auf die regulatorische Diskussion, wenn wir uns mit unseren ganz, ganz strengen Vorschriften abseits stellen.
Frau Schneider.
Ja, das sehe ich naturgemäß anders. Also erstens sind wir ja nicht eine Insel des deutschen Sonderwegs in der Welt, in der alles erlaubt ist. Wir haben mehr als 40 Staaten, in denen das gesetzlich verboten ist, die Keimbahntherapie anzuwenden an Embryonen. Wir haben einen großen Konsens in Europa. Wir haben die Bioethikkonvention, Oviedo-Konvention, die das verbietet. Das hat zwar Deutschland und auch Großbritannien aus unterschiedlichen Gründen nicht ratifiziert, aber ich glaube schon, dass es da einen europäischen Konsens bisher gibt. Es gibt auch noch mal eine Stellungnahme vom Europarat von 2015, die dieses Verbot noch mal bekräftigt hat. Es gibt eine kurze Stellungnahme der Beraterkommission, also BERAIGI, eine Beratergruppe, Ethikberatergruppe der Europäischen Kommission. Also von daher glaube ich eigentlich, dass wir in Deutschland nicht alleine sind, sondern dass wir da ein sehr starkes europäisches Wertegerüst haben und dass wir da auch eine Leitbildfunktion haben gegenüber anderen Teilen der Welt, die vielleicht schneller sind, aber auch unbesorgter. Also wenn Sie gerade jetzt die Chinesen ansprechen, da frage ich mich schon, was ist das für ein Argument zu sagen, wenn wir es nicht machen, machen es die anderen. Wenn Sie das mal auf andere Bereiche von Sozial- und Umweltstandards übertragen, glaube ich, werden Sie mit diesem Argument nicht sehr weit kommen. Und jetzt einfach zu sagen, nur weil die Chinesen schon an nicht entwicklungsfähigen Embryonen forschen, müssten wir das auch tun und könnten wir das juristisch gesehen auch tun, das finde ich ein sehr schwaches Argument. Es ist schon die Frage, wie weit ist es sinnvoll, unsere Forschungsressourcen, die ja immer knapp sind, in diese Richtung zu lenken. Und wenn wir erstmal in der Grundlagenforschung weiter sind, dann ergibt sich natürlich die Frage, wollen wir das nicht tatsächlich auch anwenden an Embryonen, die entwicklungsfähig sind, und wollen wir das dann nicht irgendwann auch tatsächlich einsetzen, indem man das in eine Gebärmutter überträgt? Und es ist für mich einfach eine Frage, in welche Richtung möchte man einschlagen und welche Richtung vergibt man sich denn vielleicht auch? Also wir haben, glaube ich, schon in Deutschland eine Bereitschaft, in der Gentherapie, in der somatischen Gentherapie weiter voranzuschreiten. Ich denke, wir sind gut beraten, dass wir am Verbot der Keimbahntherapie festhalten.
Es ist ja so, dass das im Moment auch nicht hinterfragt ist, dass also der klinische Ansatz dieser Keimbahntherapie ja von keinem im Moment, den ich kenne, übrigens auch diese amerikanische Stellungnahme, die jetzt so in den Senkel gestellt wird, salopp gesagt, spricht dezidiert davon, dass gegenwärtig eine Keimbahntherapie nicht zur Debatte steht. Es ging um die Forschung. Und die Frage ist, wenn man sagt, man setzt andere Prioritäten, die Gesundheit ist ja uns allen sehr viel wert. Es geht ja darum, nicht Krankheiten, glaube ich, gehen zu therapieren, die auch anders einigermaßen gut darstellbar sind, sondern eben gerade Krankheiten, die das eben bisher nicht so gut haben, dass man damit von einer Heilung sprechen kann. Und Herr Taubitz, noch einmal deswegen zurückgespielt, dieses Argument des Slippery Slope, das ja im Grunde genommen dahinter steht, fangt doch gar nicht erst an, weil das dann schon den falschen Weg nehmen könnte. Das ist ja ein sehr häufiges Argument, was auch in Deutschland sehr wertgeschätzt wird, wenn ich die Stimmung so auch in der Politik sehe. Was würden Sie dazu sagen?
Ja, ich wäre falsch verstanden worden, wenn ich dafür plädiert hätte, dass wir alles machen, was im Ausland geschieht, weil es im Ausland geschieht. Wir müssen für unsere gesellschaftlich verantwortlich die Entscheidung treffen, was wir in unserem Lande zulassen wollen und was wir nicht zulassen wollen. Und der Blick ins Ausland kann uns Anregungen geben, in die eine oder in die andere Richtung. Wenn irgendwo Missstände auftauchen, dann müssen wir die ernst nehmen und müssen das in unsere Überlegungen genauso einbeziehen, wie wir Chancen, die im Ausland wahrgenommen werden, auch als solche würdigen müssen und in unsere Überlegungen einbeziehen müssen. Und das Slippery Slope-Argument, das überzeugt mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, denn das das tut so, als wenn es überhaupt keine verantwortlichen Entscheider in unserem Lande gäbe. Wir als Gesellschaft müssen entscheiden, was wir mit neuen Therapien, bei neuen medizinischen, technischen Möglichkeiten in der Anwendung zulassen wollen. Und da gibt es natürlich die verantwortliche Nutzen-Risikobewertung, die immer wieder neu bei jeder neuen Technik und bei jeder Anwendung gestellt werden muss. Aber wenn dann die Nutzen überwiegen, dann spricht aus meiner Sicht sehr viel dafür, sie unserer Bevölkerung auch angedeihen zu lassen und nicht zu sagen, geht doch ins Ausland und lasst euch dort behandeln. Wir, aus welchen Gründen auch immer, verbieten das. Und ich sehe überhaupt kein kategorisches Argument, um die Keimbahntherapie bei Menschen auf Dauer zu verbieten. Sie ist noch zu unsicher, ja, und deswegen soll sie im Moment nicht angewandt werden. Aber unter der Prämisse, dass sie einmal hinreichend sicher ist, so sicher, wie sie überhaupt nur sein kann, warum spricht dann etwas dagegen, sie gegen schwere Erbkrankheiten einzusetzen, zu verhindern, dass schwere Erbkrankheiten sich bei einem Kind zeigen? Und ich habe nicht dafür plädiert, Frau Schneider, oder ich habe nicht die Auffassung vertreten, dass man die PID damit überflüssig macht. Natürlich muss man auch nach einem Keimbahneingriff bei einem Embryo, der also beim frühen Embryo oder bei der Eizelle vorgenommen würde, muss man noch kontrollieren, ob dieser Embryo denn tatsächlich diesen genetischen Defekt nicht hat. Aber wenn es so gekommen ist, wie man es erhofft hat, dass nämlich dieser genetische Defekt nicht da ist, dann ermöglicht man diesem Embryo das Leben. Man ermöglicht einem Kind ein Leben ohne eine schwere Erbkrankheit. Und was dagegen sprechen soll, das leuchtet mir nicht ein.
Herr Buchholz, hatten Sie noch? Sie zückten da eben so den Ding, aber vielleicht, wenn Sie keine Frage haben, dann ist auch gut.
Aber das tut doch, darf ich mal sagen, also das tut doch so, als wäre das völlig unproblematisch, dass man die Fortpflanzung ins Reagenzglas verlegt. Das ist ja mit sehr hohen Belastungen verbunden, vor allem für die Frauen. Das ist auch mit sehr hohen, also erstmal Hormonstimulation verbunden, mit allen möglichen Risiken und Nebenwirkungen, die das auch mit sich bringt. Dann haben wir die Sache, wir müssen sehr viel mehr Embryonen erzeugen, weil wir wissen, dass Embryonen nicht alle was werden, weil wir sie testen müssen. Im Grunde müssen wir sie testen vor und nach der Genomeditierung. Das heißt, wir haben wirklich einen sehr hohen Embryonenverbrauch. Wir haben im Grunde eine doppelte PID, die wir machen müssen. Und ob das dann gelingt, also selbst wenn wir jetzt festgestellt haben, zumindest nach dem, was wir feststellen können, dass die Genomeditierung in diesem Embryo geklappt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass dieser Embryo zu einer Schwangerschaft führt und dass diese Schwangerschaft dann auch ausgetragen wird und dass daraus ein gesundes Kind hervorgeht. Also das ist, da denke ich, da sind sehr, sehr viele Hürden eingebaut. Und jetzt also Paaren, die ein hohes genetisches Risiko haben für eine bestimmte Erkrankung, so etwas anzuempfehlen, finde ich sehr problematisch. Ich denke, eigentlich gibt es andere Möglichkeiten, die gab es immer schon. Es gibt auch weiterhin, also bisher jetzt, es gibt die PED, die wird auch weiter nötig sein. Also es ist ja gar nicht so, dass es die PED ausschließt, sondern es ist im Grunde PED plus Genomeditierung, was dann Keimbahntherapie wäre. Und also ich glaube, dass wir einfach auch gucken müssen, was sind denn tatsächlich medizinische Indikationen dafür? Und ich sehe im Moment keine. Ich habe auch mit vielen Forschern gesprochen, die sagen, das können Sie vielleicht auch nochmal als Humangenetiker ausführen, dass es im Moment gar keine medizinische Indikation gäbe für die Keimbahntherapie. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass es um Therapie geht. Wenn man allerdings möchte, dass man tatsächlich HIV-Resistenz schon in Kindern erzeugt oder wenn man davon ausgeht, man könnte die sportlich oder sonst wie enhancen, dann gäbe es vielleicht eine Indikation, aber das ist dann keine medizinische mehr, sondern das ist eine Verbesserungsindikation.
Ich kann vielleicht noch mal kurz etwas sagen, weil Sie immer wieder auch angesprochen haben, die Ausbeute von, was die Gynäkologen Baby-Take-Home-Rate nennen. Also ich mache eine In-vitro-Fertilisation und dann will ich ja nicht das als Technik über mich ergehen lassen, sondern will ein Kind mit nach Hause nehmen. Und im Grunde genommen ist diese Baby-Take-Home-Rate von mir aus 20% genau das, was in der Natur passiert. Denn jede sechste von der Frau bemerkte Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt. Die, die sie nicht bemerkt, sind da gar nicht sozusagen erwähnt. Das heißt, die In-vitro-Fertilisation ist auf dem Niveau der Natur. Das muss man schlicht mal auch sagen. Herr Taubitz, Sie wollten noch was sagen.
Ja, es plädiert ja niemand dafür, die natürliche Fortpflanzung jetzt durch die In-vitro-Fertilisation zu ersetzen und dann auch das Genom-Editing draufzusetzen. Dafür ist die natürliche Fortpflanzung viel zu schön einfach, ne? Und für normale Paare, die überhaupt kein Risiko bei sich kennen, dass sie ein geschädigtes Kind als Nachkommen haben werden, gibt es auch gar keinen Anlass dazu. Und wenn sie fruchtbar sind, in die In-vitro-Fertilisation, in diese Qualen, wie Sie ja ganz richtig beschrieben haben, hineinzugehen. Das ist aber doch gar nicht unser Thema, sondern es gibt Paare, die wissen, dass sie selbst genetisch belastet sind und dass sie möglicherweise überhaupt, wie Herr Buchholz ja auch schon gesagt hat, überhaupt keine Chance haben, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Ein gesundes Kind, auch korrigiert, ein Kind jedenfalls nicht mit dem genetischen Defekt, den sie selbst in sich tragen. So, dann können Sie sagen, ja, es gibt Alternativen. Adoption natürlich, ne? Man kann auf eigene Kinder verzichten. Für mich ist das ehrlich gesagt keine Alternative. Denn es gibt sehr wohl das berechtigte Bemühen eines Menschen, sich mit seinen eigenen Genen fortzupflanzen. So, und was macht man denn mit diesen Paaren, die dieses Risiko in sich tragen? Dann kann man sagen, ja, macht immer wieder Schwangerschaftsversuche, ne? Und dann macht er eine Pränataldiagnostik und wenn das Kind geschädigt ist, wird's abgetrieben. Und das macht er ein paar Mal wunderbar
Moment,
für die
Moment,
Frau.
Moment, ne? Ich denke einfach, Sie gehen von falschen Voraussetzungen aus. Meine Frage war, was ist die medizinische Indikation für eine Keimbahntherapie, die tatsächlich eine Notwendigkeit darstellt gegenüber der Möglichkeit, die wir bisher schon haben, nämlich der IVF? Und daran angeschlossen eine PED. Und da würde ich wirklich auch Sie als Humangenetiker mal gerne fragen, weil mir hat sich das nicht erschlossen, dass es da überhaupt medizinische Indikationen gibt. Also wenn man überhaupt bestimmte Erkrankungen feststellen kann und so weiter, dann kann man diese Embryonen testen und dann kann man die ausselektieren, die diese Erkrankung haben.
Also ich persönlich bin der Meinung, dass die Keimbahntherapie bei monogenen Erbkrankheiten nur dann einen Sinn machen würde, und das müsste man gesellschaftlich sehr diskutieren, wenn man sagt, ich möchte diese Art von Erkrankung aus dieser Familie eliminieren. Das heißt, dass man tatsächlich generationsübergreifend denkt und sagt, das führt dazu, dass in nachfolgenden Generationen diese Notwendigkeit für Pränataldiagnostik mit der dann damit verbundenen Schwangerschaftsabbruch, der ja auch ein traumatisierendes Ereignis ist, aus der Familie zu eliminieren. Wenn es nur um die Therapie einer Krankheit geht, an einem Individuum und nicht dieser generationsübergreifende Aspekt gemeint ist, dann haben wir in der Tat keine Notwendigkeit für die Keimbahntherapie. Das ist aber der eine Punkt. Der zweite ist, dass in der Tat es ja viele Krankheiten gibt, die komplexer Natur sind. Das heißt, sie sind nicht nur auf ein Gen gerichtet, sondern auf eine Vielzahl von Genen. Und da macht diese Möglichkeit mit CRISPR-Cas eben nicht nur in einem Aufwasch ein Gen zu manipulieren, sondern gleich mehrere, natürlich durchaus etwas, was es bis hier eigentlich überhaupt gar nicht gibt. Das muss man sagen. Das heißt, wir leiden ja, wenn wir an Krankheiten leiden, es sei denn, sie laufen vors Auto, dann muss man sich auch noch fragen, warum läuft der jetzt vors Auto, aber ansonsten haben alle Erkrankungen natürlich eine genuin genetische Disposition. Das heißt also Krebserkrankung, Herz-Kreislauf-Erkrankung, nur sie sind komplexer Natur. Es spielt mehrere Gene eine Rolle und Umweltfaktoren eine Rolle. Und wenn wir eine Möglichkeit hätten, diese erbliche Komponente zu eliminieren, würde das eben insofern eine Revolution darstellen, als wir es dann nicht nur mit den 5% Genen zu tun haben oder Krankheiten zu tun haben, die wir eben diskutiert haben, sondern mit nahezu allen Krankheiten. Und die Frage, die eben auftaucht, ist, das ist im Moment natürlich Utopie, ist es nicht im Interesse der Gesellschaft, auf diesem Weg zu forschen zunächst mal? Gut, aber ich bin Leiter Diskussion, aber Sie haben schon gemerkt, ich schalte mich ja ab und zu ein. Ich kann das als Mensch auch nicht verhindern. Herr Buchholz.
Ja, ich wollte das nochmal unterstützen. Ich meine, es gibt natürlich viele Paare, die gar keine Kinder bekommen können. Und häufig sind die Faktoren im Moment auch noch völlig unklar, warum das so ist. Aber es gibt garantiert genetische Erkrankungen, wo halt jede Schwangerschaft im Prinzip sofort zu einem Abbruch führt. Das gibt's. Ne? Und solchen Leuten könnte man natürlich dazu verhelfen, wenn man die genetische Ursache kennt und man könnte das reparieren, könnte man natürlich sowas machen. Also es lässt sich garantiert lassen sich Beispiele für Krankheiten finden, wo sowas der Fall ist. Zusätzlich gibt es, was ja eben auch erwähnt worden ist, natürlich dann Erkrankungen, Diabetes, Krebserkrankungen, wo wir wissen, also ich kann mir schwer vorstellen, dass wenn man tatsächlich als Mutter und Vater dann die Möglichkeit tatsächlich hat, wenn man weiß, meine Großmutter, meine Urgroßmutter, die sind alle daran gestorben, sehr frühzeitig an Brustkrebs oder sowas. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich meinen Kindern das ermöglichen kann, dass die dieses nicht mehr haben, ist es für mich auch. Es ist schwierig, dann zu sagen, irgendwo zu begründen, wirklich ethisch zu sagen, das mache ich nicht. Also ich glaube, dass es für sehr viele Eltern dann sehr schwierig wird, das nicht zu machen.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben ja jetzt schon einige Argumente hin und her getauscht. Ich möchte nicht in den Fehler verfallen, der häufig gemacht wird bei solchen Diskussionen, dass man sagt, allein die Zeit ist schon so weit fortgeschritten, gibt es noch zwei wichtige Fragen. Sie haben jetzt die enorme Chance, eine halbe Stunde lang wirkliche Experten zu befragen. Und deswegen sage ich, ich gebe das Podium jetzt zurück und bitte Sie, Fragen, die Ihnen naheliegen, oder Kommentare oder Kritik oder was immer Sie wollen, dann jetzt vorzubringen. Wir haben dafür also Zeit und Sie haben entsprechende Experten.
Wenn Sie mir gestatten, würde ich gleich zwei Fragen stellen.
Ja. Sagen Sie auch an wen?
Zunächst eine direkt an Herrn Buchholz.
Ja.
Und das ist meine Interessenfrage bezogen auf seinen Vortrag, den er gehalten hat. Und zwar würde mich ganz gerne interessieren, wie verbreitet CRISPR-Cas eigentlich so evolutiv ist, also im Tierreich beziehungsweise in den Lebenswelten, also weil das, denke ich, auch ein bestimmtes Risiko birgt, was damit verbunden ist.
Also die CRISPR-Cas-System ist ja, das ist ein Immunsystem, adaptives Immunsystem von Bakterien. Super interessant. Seit langer Zeit und sehr, sehr viele Bakterien haben das. Wenn die also praktisch von einem Pathogen, von einem Phagen infiziert werden, dann können die sich kurze Stücke der Erbinformation dieser Phagen in ihr eigenes Genom reinkopieren. Das sind diese kleinen RNA-Stücke, die dann da drin sind. Und so verhindern sie, dass wenn sie neu infiziert werden, können sie sich praktisch dagegen wehren, indem sie dann das Phagengenom einfach zerschneiden. Das ist das, wo es herkommt. Und sehr, sehr viele Bakterien haben ein solches CRISPR-Cas-System natürlich in ihrem Genom vorkommen.
Es gibt sehr viele. Noch eine zweite Frage.
Ja, also die Frage war damit schon verbunden, sozusagen mit der zweiten Frage, die jetzt kommt. Durch diese Universalität gibt es ja auch ein gewisses Risiko, dass wenn man bestimmte Zellen nicht wirklich spezifisch angreifen kann, ja, dann heißt das, wir können auch im Prinzip in den Bakterien, in E. coli, die wir im Darm haben und so weiter, könnten wir spezifisch Sequenzen rausschneiden, die vielleicht für das E. coli von größerer Bedeutung sind, als jetzt in dem Fall von den entsprechenden betroffenen Zellen. So, jetzt sagen Sie natürlich, okay, wir können das spezifisch machen, indem wir die RNA da einbinden.
Richtig.
Und jetzt zu meiner Frage, um das ein bisschen auszuholen. Die Risiken, die Sie ja immer wieder angesprochen haben, das war für mich ein bisschen nebulös. Wo stecken die? Und da wäre meine Anschlussfrage daran, zu sagen, kann man nicht über eine Risikobewertung eher sagen, wie weit sind wir eigentlich noch davon entfernt, das einzusetzen? Oder ist eben im Prinzip,
ich kann Frage ist angekommen, ja. Bitte, Herr Buchholz.
Also Risiken sind natürlich im Moment da, das muss man ganz klar sagen. Es gibt viel Forschungsnotwendigkeit, die noch notwendig ist. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wie gesagt, wie scharf ist die Schere wirklich? Wie genau schneidet sie? Also es ist so, dass es natürlich extrem schwierig ist, wenn man es jetzt weit verbreitet in einem Körper zum Beispiel in viele Zellen einbringt, will man ja idealerweise, dass wirklich nur dort geschnitten wird, wo dieser Fehler im Prinzip dann auftritt. Aber es gibt, so genau ist es wahrscheinlich extrem schwierig, jeweils wirklich zu machen. Man kann also mit sensitivsten Methoden heutzutage sogenannte Off-Target-Effekte tatsächlich zeigen. Dagegen muss man allerdings auch wieder abwägen, unser Körper ist jeden Tag DNA-Schädigung ausgesetzt. Jede von unserer Zelle hat jeden Tag DNA-Schädigung, die sie irgendwie reparieren muss. Und da ist dann die Abwägung wieder zu treffen. Ist diese Off-Target, also wo die Schere vielleicht dann doch auch nochmal woanders schneidet, ist das wirklich entscheidend? Ist das schlimm? Wenn es in einer Zelle im Körper irgendwo mal passiert, ist das wirklich entscheidend? Und ich glaube, das ist noch was, wo im Moment sehr viel Wissenschaft gemacht wird, um das abwägen zu können und besser einschätzen zu können. Mhm. Das ist einer der großen Risiken, die es noch gibt.
Da war noch eine Wortmeldung.
Ich habe zwei Fragen an den Hauptvortrag von Herrn Professor Buchholz. Und zwar eine Verständnisfrage, wenn Sie das eine Mutation herausschneiden, bedeutet das ja die Mutation vorher, dass sozusagen Buchstaben in der DNA verändert werden. Also die Basen, irgendetwas ist dann nicht mehr so, wie es sein soll. Wenn Sie das rausschneiden und dann wieder zusammenfügen, wird die ganze, entweder einzelne Buchstaben oder Buchstabengruppen, wird das ja die ganze DNA verkürzt. Bleibt sie dann überhaupt noch funktionsfähig oder nicht? Und meine zweite Frage wäre, weil Sie ja sagten, man könnte die beiden Enden zusammenkleben. Wir haben ja unsere Zellen bei der Zellteilung durch die sogenannten Telomere an den Enden, werden die ja abgebaut. Gibt es eine Möglichkeit sozusagen, um die Lebenserwartung zu vergrößern, wieder Telomere anzukleben? Das wär's.
Also zunächst mal zur ersten Frage ist richtig. Also wenn man natürlich irgendwo einen Schnitt setzt und die Zelle repariert das, dann ist die Basenabfolge dann tatsächlich, sind die Buchstaben andere. Und das kann natürlich dazu führen, dass das dann zum Beispiel diese Buchstaben stehen ja irgendwo für. Nämlich da wird zum Beispiel abgelesen und daraus wird dann ein Protein gebaut. Nun haben wir häufig, gerade bei Krebs zum Beispiel, das ist das Beispiel, was ich jetzt hatte, das sind dann Mutationen, die sozusagen ein Protein machen, was dann ständig aktiv ist, was die Zellen ständig zur Teilung anregt. Und da würde es zum Beispiel reichen, dass man diese Mutation, die dieses aktive Protein dann macht, wenn man das Protein damit ausschalten kann. Und damit ist dann so eine kleine Veränderung in der DNA, damit ist dann die Erbfolge, das ist ja nur von den Billionen von Buchstaben, die man verändert hat, da hat man dann nur eine schlimme, die dann ein schlimmes Wort ist, in Anführungszeichen, ich versuche es mal sehr laienhaft darzustellen, hat man das dann ausgeschaltet. Das ist, aber man hat tatsächlich die DNA dann da verändert. Was das andere angeht, die Telomere anzukleben mit einem Kleber, mit solchen Enzymen, das ist bis jetzt so noch nicht gemacht worden. Es gibt aber andere Methoden natürlich, indem man Telomere verlängern kann. Und da gibt es durchaus auch Forschung, das hat jetzt mit dem Genome Editing vielleicht zunächst mal erstmal nicht so viel zu tun. Aber natürlich wird da auch stark dran geforscht, um zu sehen, kann man nicht zum Beispiel, indem man, da gibt es ein Enzym, was da immer wieder die Enden dran klebt, wenn man zum Beispiel in der Richtung die Zellen so länger am Leben halten kann, kann man damit das Altern verlangsamen. Da gibt es also sehr viel Forschung, die da auch drauf betrieben wird.
Ja, dazu möchte ich sagen, man sollte dann vorher klären, was man mit einem verregneten Wochenende anfängt. Ich hatte da noch eine Wortmeldung.
Ja, ich hätte auch zwei Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Buchholz. Es war ja heute schon Thema, diese sogenannten tripronuklearen Embryonen. Ich würde gerne wissen, wie alt werden die konkret und können die tatsächlich nicht zur Nidation gelangen?
Kann ich Ihnen gar nicht so genau was dazu sagen, weil ich in der Materie nicht so drin stecke. Vielleicht einer der anderen.
Acht Tage.
Gut. Danke.
Okay, und zur Nidation können die nicht gelangen?
Nein.
Okay. Gut, und die zweite Frage geht dann an Herrn Taupitz. Ich würde gerne wissen, weil Sie sagten ja, wenn es dann irgendwann sicher wäre, CRISPR-Cas zur Keimmann-Intervention, wann wäre das so und welche Regularien gibt es da?
Im Moment gibt es natürlich noch keine Regularien, weil es ja komplett verboten ist vom Embryonenschutzgesetz. Das müssen wir als Gesellschaft gemeinsam mit den Wissenschaftlern und auf der Basis der Wissenschaft natürlich dann diskutieren. Es wurde vorhin ja schon von den Unsicherheiten, von den Risiken der somatischen Gentherapie gesprochen, ne? Und im Grunde jede medizinische Maßnahme hat potenziell auch Nebenwirkungen, mehr oder weniger große. Das muss eine Abwägung sein, sicherlich auch eine Abwägung im Verhältnis zu dem Nutzen, den man erhofft. Also eine schwerste monogenetische Erkrankung, da wird man vielleicht ein höheres Risiko eingehen, als wenn es um leichtere monogenetische Erkrankungen geht, die dann dadurch verhindert werden. Aber da müssen wir zunächst mal viele weitere Forschungen haben, um das überhaupt angemessen abschätzen zu können. Und auf dieser Basis der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse muss dann ein Regulatorium geschaffen werden. Eine Behörde, so wie die Arzneimittelbehörde jetzt ja auch ihre Versuche zulassen muss. Sie haben ja davon gesprochen, das Paul-Ehrlich-Institut muss alle diese klinischen Versuche zulassen. Das wird dann natürlich genauso sein.
Danke.
Danke auch. Jetzt zunächst mal die Dame, dann waren Sie dran und dann da oben.
Ich wollte nur einen kleinen Hinweis geben für eine mögliche Indikation einer Keimbahntherapie durch CRISPR-Cas. Und zwar gibt es ja Paare, wo zum Beispiel beide autosomal rezessiv bedingte Erkrankungen haben, wie Mukoviszidose. Die haben wirklich keine Chance, gesunde Kinder zu zeugen. Und da würde auch eine Präimplantationsdiagnostik oder ein Schwangerschaftsabbruch keine Hilfe darstellen. Also das wäre jetzt eine mögliche wirkliche Dankeschön. Indikation.
Dankeschön. Dann bitte in der Mitte hier, Sie.
Ja, ich habe auch zwei Fragen. Die erste ist, ob bei der Sequenzierung und dann auch bei der Genomchirurgie epigenetische Phänomene ein Problem sind oder berücksichtigt werden oder auf welche Art und Weise können oder müssen sie berücksichtigt werden. Und einen zweiten Punkt zu der Diskussion in der Gesellschaft, dass wir eine Übereinkunft treffen müssen, wie wir mit diesen Problemen umgehen. Nur einfach eine Erinnerung und die Weitergabe einer Erfahrung von einer Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom, die oft gefragt wird, warum es dieses Kind gibt. Und insofern mein Fragezeichen, wohin kann diese gesellschaftliche Diskussion führen? Das hört sich so einfach an, aber das ist ein sehr schwieriger Prozess. Also man kann das einfach mal so feststellen, aber es führt in den Einzelfällen zu sehr schwierigen Situationen.
Ja, stimme ich hinzu. Und zwar vielleicht zum ersten Thema, epigenetische Veränderungen sind natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Bei vielen Erkrankungen spielen epigenetische Veränderungen auch eine ganz wichtige Rolle. Interessanterweise ist auch da das CRISPR-Cas-System zum Beispiel schon jetzt verwendet worden, um auch epigenetische Veränderungen. Also bei Krebs spielt es zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle, dass da irgendwelche Chromatinstrukturen verändert sind, Histonenmodifizierung, Chromatin inaktiv ist, was eigentlich aktiv sein sollte und so weiter. Aber man kann das CRISPR-Cas-System tatsächlich auch daraufhin nutzen, um epigenetisch einzuwirken. Man kann nämlich sozusagen die Schere ausschalten bei diesem Enzym und kann dann das fusionieren mit einem anderen Enzym, was dann epigenetisch aktiv sein kann und kann dann dieses Molekül ganz spezifisch wieder zu diesem Ort hinführen, wo diese epigenetischen Veränderungen sind. Und dann kann dieses Enzym auch epigenetisch wieder korrigierend einwirken. Also auch das ist mit dem CRISPR-Cas-System möglich und ist schon gezeigt worden. Im Labor funktioniert das extrem gut.
Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Frage, weil das nochmal das Grundproblem aufwirft. Was soll der Gesetzgeber eigentlich verbieten oder welche Freiräume soll er den Paaren lassen, auch insgesamt der Fortpflanzungsmedizin? Die Dame hatte ja nach den Problemen, die eine Familie hat, die ein Down-Syndrom-Kind zur Welt gebracht hat und dann häufig gefragt wird, muss das denn heute noch sein? Dahin zielt ja Ihre Frage. Wie kann der Gesetzgeber darauf reagieren? Er kann natürlich die Pränataldiagnostik völlig verbieten. Dann gibt es das Problem nicht, dann gibt es auch die Frage nicht. Warum haben Sie denn dieses Kind zur Welt gebracht? Die andere Alternative ist, dass es gar keine Regularien gibt. Und ein mittlerer Weg, der nun schwierig ist, der verlagert das Problem letztlich auf die ärztliche Beratung, auf die ärztliche Praxis. Und eigentlich soll es doch in unserem Lande nicht so sein, dass Frauen gedrängt werden, Pränataldiagnostik zu machen. Sie sollen informiert werden, welche medizinischen Möglichkeiten es sind. Und dann müssen sie jeweils für sich selbst und für ihre eigene Familie eine Entscheidung treffen. Wollen wir die Pränataldiagnostik mit der Möglichkeit, dass wir eine genetische Schädigung unseres Kindes, des Ungeborenen erkennen und daraus dann bestimmte Konsequenzen ziehen? Wollen wir diese Pränataldiagnostik selbst für uns oder wollen wir sie nicht? Also das ist aus meiner Sicht in einer liberalen Gesellschaft die richtige Lösung, dass man es dem einzelnen Paar und ihrer eigenen Situation überlässt. Und ich betone noch einmal, hoffentlich gut beraten und nicht gedrängt. Ja? Und anders kann es aus meiner Sicht auch bei diesem weitergehenden Themen der Keimbahntherapie nicht sein. noch einmal von einem anderen Ende gewarnt, und da bin ich wahrscheinlich mit Frau Schneider einig. Wir müssen auch diese gesellschaftlichen Drucksituationen natürlich in die Betrachtung einbeziehen. Also wenn wir ans Enhancement denken, ne, wenn es dazu käme, dass es in einer Gesellschaft selbstverständlich wäre, dass man seine Kinder von vornherein so ausstattet über diese neuen Möglichkeiten, dass sie schnell laufen können, dass sie groß sind, dass sie musikalisch sind oder was man sich da alles in einer irren Fantasie vorstellen kann, das wird noch ewig nicht möglich sein. Aber dann kann natürlich ein gesellschaftlicher Druck auf Eltern entstehen, dass sie eben nicht mehr den schönen, normalen Weg der Fortpflanzung wählen, sondern dann über diese medizinische Prozedur versuchen, ihr Kind zu gestalten nach bestimmten Wünschen. Und vor diesem gesellschaftlichen Druck muss man natürlich auch warnen. Also man muss ihn im Hinterkopf haben. Ich glaube nicht, dass er real ist, dass er realistisch ist. Noch einmal, ne, die natürliche Fortpflanzung, für die meisten ist es ein normaler und schöner und wirklich befriedigender Weg. Aber vor dieser Gefahr, wie gesagt, muss man warnen.
Ja, Frau Schneider?
Ja, also ich denke, wenn man immer so sagt, man muss die Entscheidung den Individuen überlassen, dann hat man vielleicht zu wenig Blick darauf, dass Individuen sich ja immer in sozialen Kontexten verhalten und dass es jetzt ja schon ist, dass es nicht einfach so eine klare Entscheidung für eine Pränataldiagnostik beispielsweise gibt, sondern schon im Mutterpass ist vorgesehen, so und so viele Ultraschalluntersuchungen sind, Nackenmessungen und so weiter vorhanden. Wir haben jetzt diesen neuen Pränatest, den Bluttest und so weiter, der noch individuell bezahlt werden muss. Aber das hat sich sehr schnell eingebürgert innerhalb von wenigen Jahrzehnten, dass Pränataldiagnostik sehr normal geworden ist, dass es auch ohne große Beratung sich vollzieht und dass dann, wenn zum Beispiel die Diagnose ist, Sie erwarten ein Kind mit Down-Syndrom, dass dann auch recht schnell eine Entscheidung zum Abbruch getroffen wird. Und ich denke, wir hatten hier in dieser Diskussion auch schon ein bisschen so einen Zungenschlag. Also Herr Bartram hat gesagt, Keimbahntherapie wäre indiziert dann, wenn man ein Gen in einer ganzen Familie eliminieren möchte. Das heißt, wir gehen da weg vom Individuum und wir haben jetzt sofort schon also einen ganzen Familienverband, wo es vielleicht auch Drucksituationen gibt oder Druck darauf, sich überhaupt testen zu lassen, obwohl wir hier in Deutschland eigentlich das Prinzip haben der nicht direktiven Beratung, der individuellen Entscheidung für oder gegen einen Gentest. Aber das wird natürlich ganz schnell sozusagen unterlaufen oder es gibt subtile Drucksituationen schon allein in Familien, sich dann testen zu lassen und dann vielleicht auch, wenn man ein positives Testergebnis hat, dann etwas zu tun. Und Herr Buchholz hat auch davon gesprochen, dass Paare, die ein erhöhtes Risiko haben, ein Kind mit einer Prädisposition für Brustkrebs zu haben, also ich nehme an, Sie spielen auf BRCA-Gene an, dass man doch da eine Pflicht hätte, das Kind vor diesem Brustkrebsrisiko zu schützen. Und ich denke,
Pflicht also, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass sehr viele Eltern dann das gerne, wenn es die Möglichkeit gibt, das natürlich in Anspruch nehmen würden. Keine
Aber
Pflicht.
Ich glaube, dass wir ganz schnell in eine Sprache reinkommen, die im Grunde implizit oder sogar explizit sagt, es ist eine elterliche Verantwortung, eine Pflicht, ein gesundes Kind zu haben. Und dann eben auch das Kind also vorher alle möglichen Untersuchungen machen zu lassen oder dann auch, wenn die Möglichkeit besteht, das Genomediting, diese dann auch in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, dass das unter der Hand auch damit mit einer Stigmatisierung von Menschen, die eine solche Prädisposition oder solche Erkrankung haben, also auch von Behinderten, oder auch eine bestimmte Stigmatisierung von Eltern, die sich quasi wild, nämlich bei Schlaf gezeugt, fortpflanzen und nicht den Weg über die IVF gehen. Und ich denke, dass wir darüber auch diskutieren müssen und dass wir davor warnen müssen, dass es solche Drucksituationen und solche sogenannte Pflicht gibt.
Kann man machen. Ich möchte mal den Vergleich so ein bisschen.
An dieser Stelle mal einen Punkt, damit noch andere rankommen. Wir haben diese Frage, denke ich, so ausführlich beantwortet wie kaum eine andere. Ich darf da oben ums Wort bitten.
Ich möchte ganz gern noch mal einen Kommentar geben zu der Fragestellung, die Sie in den Raum geworfen hatten. Soll, wenn man sowieso sagt, die Keimbahneditierung soll in Deutschland gar nicht kommen, soll denn dann überhaupt noch weiter geforscht werden? Und ich würde ganz gerne mal eine Lanze für die Grundlagenforschung in diesem Sinne brechen. Denn wenn wir von vornherein sagen, wir wollen das in Deutschland gar nicht und deshalb soll auch gar nicht geforscht werden. Als Grundlagenforscherin haben wir gerade eben mit diesem CRISPR-Cas auch durchaus Probleme eben mit diesen Nebenwirkungen, die besprochen werden, also Off-Target-Effects oder Zelllinien, die dann nicht lebensfähig sind, obwohl wir eigentlich eine Mutation nur einfügen wollen, die damit gar nichts, die Lebensfähigkeit nicht beeinträchtigen sollte. Wenn wir das alles nicht mehr gefördert bekommen können, um daran zu forschen, in den Grundlagen schon, denn darauf wird es dann schlussendlich hinauslaufen, wenn man sagt, wir wollen das gar nicht, also wir stoppen das Ganze schon sehr früh, kommen wir auch einfach mit Themen, wo wir CRISPR-Cas als Methode nutzen, um Grundlagenforschung zu betreiben, in arge Bedrängnis. Und uns wird damit auch das Wasser dann schlussendlich abgegraben, weiter auf einem Niveau zu forschen, das ja dem Weltniveau sozusagen angepasst ist.
Diese Sichtweise teile ich. Herr Breyer.
Ich kann auch nur sagen, dass ich diese Sicht teile. Eine Lanze für die Grundlagenforschung zu treiben, ist absolut richtig. Und ich würde auch sagen, wir sollten uns in Deutschland auf jeden Fall überlegen, diese Grundlagenforschung so voranzubringen, dass wir nicht in eine Situation kommen, dass wir forschen und in der therapeutischen Anwendung uns zurückhalten bzw. Verbote auferlegen und sagen, das sollen die anderen machen. Das betrachte ich als eine Doppelmoral, die wir ja bei der Stammzellforschung reichlich schon seit 2002 erfahren haben. Und diese doppelte Moral hat auch dazu beigetragen, dass unsere Stimme zumindest in der internationalen Forschung längst nicht mehr so gewichtig ist, wie sie mal zuvor war. Wir hatten ja immerhin im Jahre 1936 und im Jahre 1995 Nobelpreisträger für Embryologie in Deutschland. Deutsche Forscher, die sowohl Spemann als auch Nüßlein-Vollard sind im Nobelpreisreigen von Medizin oder Physiologie als Embryologen ausgezeichnet worden. Und das waren Grundlagenforscher. Grundlagenforscher, die zu der Forschungsakzeptanz unseres Landes wesentlich beigetragen haben. Und wenn wir so weitermachen wie mit dem Embryonenschutzgesetz, dass wir auch jegliche Forschung an und mit Embryonen verbieten, zugegeben wegen unserer nationalsozialistischen schrecklichen Vergangenheit. Trotzdem sollten wir uns hüten, zu sagen, embryologische Forschung sollten wir nicht voranbringen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir haben fast gar keine Embryologen mehr in Deutschland nach 25 Jahren Embryonenschutzgesetz. Das ist das traurige Fazit.
Das war jetzt ein Statement, Herr Bayer.
Ja. Ich habe auch noch eine mich wegen einer Frage gemeldet, gerne. Die aber nichts mit dieser Politik zu tun hat. Gut. Das würde ich gerne an Herrn Buchholz richten. Ja. Und zwar, es wurde ja heute Abend auch schon gesagt von Frau Schneider, die Erfahrungen der Gentherapie in den 70er und 80er Jahren wären so schrecklich ernüchternd und so frustrierend gewesen. Natürlich waren das frustrierende Erlebnisse und Ergebnisse der gentherapeutischen Forschung. Aber wir müssen auch fragen, warum. Und es war im Grunde der Methode geschuldet, dass wir nicht mit der Präzision arbeiten konnten in der Forschung wie heute. Und dass ein anderer Aspekt immer vernachlässigt wurde, der höher noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, deshalb wollte ich ihn mal zumindest fragen. Die Natur hat eine grundelementare Eigenschaft, einmal in der Evolution entstandene Genomkonstellationen beizubehalten und alle fremd eingeschleusten Gene so schnell wie möglich aus diesem Genom aus natürlicher Motivation wieder herauszubringen. Das heißt, über viele Zellgenerationen verschwinden einmal eingebrachte Genveränderungen. Und zwar verschwinden sie natürlich durch natürliche Mechanismen. Und das war bei der 70er, 80er Jahre Gentherapie ja das größte Element, dass diese vermeintlich eingefügten Gene, wenn auch nicht immer genau, dass die ganz bald wieder verschwanden aus diesen entsprechenden Individuen oder aus den Zellzyklen. Und die Frage, die ich jetzt stellen würde, ist, kann man schon ungefähr abschätzen, bei dieser hohen Präzision von CRISPR-Cas wird das unter Umständen auch ein ähnliches Schicksal erleiden, dass diese Genveränderungen wieder von der natürlichen Bestrebung, das Genom zu erhalten, herausfliegen? Oder bleiben sie länger drin?
Also prinzipiell muss man halt mal sagen, wenn eine Genveränderung in der Zelle drinne ist, dann ist es natürlich auch nicht so leicht, die für die Zelle wieder loszuwerden. Ich muss auch vielleicht mal an dieser Stelle auch mal eine Lanze für die Gentherapie brechen. Denn es ist richtig, dass man da natürlich die Probleme hatte mit der Gentherapie in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren, dass es da Probleme gab. Allerdings laufen seit vielen Jahren, die Wissenschaftler mussten zurück in ihr Labor, mussten sicherere Vektoren bauen. Die gibt es mittlerweile. Und es laufen eine Vielzahl von neuen klinischen Studien auf Gentherapien. Viele davon sehen sehr, sehr vielversprechend aus, können Krankheiten heilen, die bisher nicht heilbar waren, ohne dass bis jetzt diese Probleme, die aufgetreten sind, sichtbar sind. Also auch da muss man natürlich, man muss sehr lange warten. Das ist natürlich immer ein Problem, was man da hat. Denn es kann ja sein, dass die Nebenwirkungen erst nach 5, 10, vielleicht erst nach 20 Jahren auftreten. Das ist immer sehr schwer zu sehen. Aber zu allem, was die Wissenschaft im Moment zu den laufenden Gentherapien sagen kann, ja, da sind Fehler gemacht worden, die Fehler sind repariert worden, es ist ein neuer Anlauf gemacht worden. Im Moment sieht der sehr vielversprechend aus.
Und die Hauptprobleme waren ja wohl die Entstehung von Krebs. Richtig. Durch diese frühen Gentherapien.
Durch die Insertion der Vektoren, genau, die dann irgendwo gelandet sind im Genom, dass sie Onkogene angeschaltet haben oder Tumorsuppressoren inaktiviert haben. Man hat halt neue Vektoren gebaut, die scheinbar sehr viel sicherer sind. Auch da muss man jetzt wieder schauen, das ist halt in jedem, wir können ja zurück in die Chirurgie gehen damals, als das, ne? Früher ist man im Mittelalter, da hatte man einen vereiterten Zahn, ist irgendwo hingegangen und die Methoden waren damals nicht so gut und wie viele Leute sind an einfachsten chirurgischen Eingriffen gestorben? Es ist natürlich immer ein Prozess, der über eine lange Zeit geht und ich stimme Herrn Taubitz dazu, also es ist immer eine Abwägung zwischen Nutzen und Risiko. Es wird nie eine neue Technologie geben, ohne jegliches Risiko. Ein Risiko ist immer da, aber wir müssen halt entscheiden, was ist das Risiko, abwägen, Risiko gegen Nutzen, und das ist das immer das Entscheidende wieder dabei.
Bitte schön. Eine Frage auch an Herrn Buchholz, bitte. Sie haben sehr deutlich gemacht, dass Ihr System patentiert wurde. Könnten Sie das noch etwas erläutern und welchen ethischen Impact das möglicherweise haben könnte?
Naja, wir haben halt es natürlich, wenn man sowas dann in der Anwendung bringen will, ist es natürlich sinnvoll, das kostet sehr viel Geld, irgendwann braucht man Investoren dafür. Und deshalb haben wir diese Sachen natürlich patentiert, damit ein Investor hinterher auch ein Interesse zeigt, dann vielleicht das weiter nach vorne zu bringen und das zu stimulieren. Was sich zeigt, ist, dass das allerdings immer noch auch sehr schwierig ist. Das muss man dazu auch sagen. Also es ist nicht so, dass uns Investoren die Bude einrennen und jetzt sagen, das wollen wir unbedingt machen. Ne? Also da ist das Kapital natürlich auch sehr, sehr schüchtern, sage ich jetzt mal. Mhm.
Frau Schneider.
Ja, zu diesem Patentthema würde ich gerne was sagen, weil das ist natürlich auch ein Faktor, der gewissermaßen zur Beschleunigung dieser Technologie beiträgt, dass es also Patentanträge gibt auf CRISPR-Cas, auf das Verfahren, und da gibt es konkurrierende Gruppen. Also es gibt einerseits Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier, die beiden Frauen, die das an Bakterien ja entwickelt haben, und es gibt einen anderen Forscher, Han Sang, der auch Patentanträge gestellt hat und bei der USPTO, also beim amerikanischen Patentamt, einen Antrag auf Beschleunigung gestellt hat und auch ein Patent schon bekommen hat für dieses Verfahren. Und inzwischen gibt es also einen großen Patentstreit darum, um Priorität, um die Frage, wem gehört das Verfahren. Das kostet jetzt schon Millionen von Dollars, da sind sehr viele Anwälte mit beschäftigt. Es gibt auch schon wissenschaftliche Artikel, die beschreiben, dass zwar alle Forscher gesagt haben, dass sie das breit lizenzieren möchten, zumindest für die Grundlagenforschung, aber auf der anderen Seite auch die weitere Anwendung unter Lizenzzwang stellen und eben dann auch, also sie haben verschiedene Tochterfirmen gegründet, sogenannte Subsidiaries. Editas ist zum Beispiel eine, die dann diese Patentrechte übertragen bekommen haben, und da gibt es jetzt schon sehr viel Rumoren in der Wissenschaftscommunity, ob diese Patente nicht dazu führen, dass man letztendlich da einen Flaschenhals für die Wissenschaft auch aufbaut. Ich denke, dieser Patentstreit ist spannend. Ich habe nichts grundsätzlich gegen Patente, aber es ist trotzdem die Frage, ob diese Patente nicht viel zu früh erteilt werden, also in einem Stadium von Grundlagenforschung, wo es eigentlich um sowas wie ein Research-Tool geht, also um ein Verfahren, was ja so breit angewendet wird, nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren und bei Pflanzen, dass man sagt, dass man also einzelnen Forschern oder einzelnen Instituten oder Firmen da Exklusivrechte überträgt, ist eigentlich nicht im Sinne der Forschung überhaupt.
Ja, danke. Jetzt Frau Friedrich noch.
Ja, Frau Schneider, Sie, ein Kommentar nur. Sie sprachen vom europäischen Wertegerüst und das offensichtlich erweckten Sie den Eindruck, als bestände in Europa Konsens, nicht an Embryonen zu forschen. Dem muss ich heftig widersprechen. Es gibt lebhafte Diskussionen auch in Europa. Und gerade wir haben die geringe Fertilität angesprochen. Da gibt es ein sehr kluges Forschungsprojekt eigentlich in England, das beantragt ist und das durch mehrere Kommissionen gegangen ist. Da kann man nicht alles machen, was man will, wie Sie das auch für China behauptet haben. Auch in China gibt es Regularien. Es gibt in den USA Regularien und so weiter. Wenn man derartige Experimente plant und gerade die Experimente, die an frühen Embryonen geplant sind, wo jetzt auch eine Lizenz in Großbritannien erteilt worden ist, die zielen darauf ab, herauszufinden, warum denn diese Fertilität bei Menschen relativ gering ist. Man kann sich ähnlich auch vorstellen, dass man solche Versuche macht, um Krankheitsbilder zu erforschen, Krankheiten, die sich früh entwickeln, da geht es noch nicht mal um Intervention in die Keimbahn. Und ich finde es sehr bedauerlich, dass man dann so dogmatisch sagt, das können wir hier nicht machen, daran wollen wir uns nicht beteiligen. Denn da haben gerade die jungen Leute, die wir ja motivieren sollten, auch in diese Forschungsrichtung zu gehen, im Grunde dann gar keine Chancen mehr, weil sie solche Fördermittel nicht mehr bekommen und das sozusagen auch auf der Ebene der EU. Und da sollte man sich doch überlegen, was man sozusagen, wie man diese einzelnen Dinge, die hier ja anstehen, doch beurteilen, ob man nicht hier schrittweise sozusagen auch eine Beurteilung vornehmen muss.
Ja, vielen Dank.
Darf ich dazu noch was sagen? Ja. Also meines Erachtens vermischen Sie jetzt zwei Dinge. Die eine Frage ist die, ob in einzelnen europäischen Staaten verbrauchende Embryonenforschung erlaubt ist oder nicht. In Deutschland ist sie nicht erlaubt, in anderen deutschsprachigen Ländern ist sie auch nicht erlaubt. In einigen ist sie erlaubt an überzähligen Embryonen. In Großbritannien ist es sicherlich am weitestgehenden. Insofern, als dort die verbrauchende Embryonenforschung erlaubt ist bis zum 14. Tag nach der Befruchtung. Allerdings mit einer recht strengen Regulierung durch die HFEA, dass man dafür also eine Lizenz beantragen muss. Was man damit nicht vermischen sollte, ist meines Erachtens der Konsens, der weiterhin besteht und der auch in der Oviedo-Konvention festgehalten ist, dass die Keimbahnintervention in Europa nicht erlaubt ist, auch nicht erlaubt sein sollte. Und ich habe auch schon Gremien genannt, sowohl vom Europarat wie auch dieses Expertengremium der Europäischen Kommission und eben diese Bioethikkonvention des Europarats. Ich glaube, dass man erstmal davon ausgehen muss, dass das der europäische Wertekonsens ist. Und wenn Sie das ändern möchten, dann können Sie natürlich in der Richtung auch Einfluss nehmen, versuchen Einfluss zu nehmen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf den Europarat, auf die Europäische Kommission. Soweit ich weiß, ist auch in europäischer Forschungsförderung nicht vorgesehen, diese europäischen Forschungsgelder für die verbrauchende Embryonenforschung zu verwenden, sondern wir haben da also eine nationale Möglichkeit, das zu machen, aber europäisch bisher nicht, weil kein Konsens erreicht wurde. Und da ist es, finde ich, einfach dann die Frage, möchte man jetzt dieses Tabu brechen, dann muss man sich offen dazu bekennen oder sagt man, wir haben eigentlich eine vorsichtige Haltung, weil wir auch so viele Risiken nicht kennen und weil das auch eine kategorische Entscheidung ist, möchten wir diesen Weg beschreiten oder nicht. Ich würde auch gerne noch mal was zur Grundlagenforschung sagen, weil hier gesagt wurde, ich sei gegen Grundlagenforschung. Also ich glaube, Grundlagenforschung kann man durchaus an Mäusen machen, kann man an Moskitos machen,
an verschiedensten Organismen. Mir erschließt sich nicht, dass Grundlagenforschung an Embryonen gemacht werden muss zu diesem Zeitpunkt.
Ja, meine Damen und Herren, die Diskussion ist sicherlich nicht erschöpft. Es ist sicherlich so, dass man noch viel länger diskutieren könnte. Aber ich habe mir zur Regel gemacht, wenn es zu Ende kommen soll, dann muss es auch zu Ende kommen, egal wie es drängt. Und ich möchte mich zunächst einmal sehr herzlich bei Ihnen, Herr Buchholz, bedanken und bei Ihnen, Frau Schneider und Herr Taupitz natürlich. An die Leopoldina und an die Volkswagen Stiftung möchte ich meinen Dank richten und auch an die praktischen Organisatoren, ohne die das alles nicht laufen würde. Und vor allem möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken für Ihr Interesse und für die lebhafte Diskussion. Ich danke Ihnen.